Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
In Bochum nennen wir das Spiel gegen Schalke am Samstag ein Derby. Und wie das gelingen kann und wie die Revanche gelingen kann vom Hinspiel gegen Schalke, darüber sprechen wir heute. Was ist auch zu lernen aus den ersten beiden Spielen des VfL Bochum aus dem Jahr 2026?
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo liebe VfL-Fans, da waren es schon 2 Punkte im neuen Jahr für den VfL eingeholt in Elversberg. Sprechen wir drüber mit Ralf Ritter heute von der WAZ.
Hallo Annalena, hallo Christian, hallo liebe VfL- und Fußballfans. Ich freue mich auf eine spannende Woche.
Darüber wird auch noch zu sprechen sein. Christian Schürmann ist auch da von Radio Bochum.
Hallo zusammen.
Und mein Name ist auch Annalena Fehdke von Radio Bochum. Elversberg, das war, könnte man sagen, jetzt Glück gewesen? Oder wie weit geht ihr damit, dass der VfL auch tatsächlich selbst was zu diesem Punkt beigetragen hat? Die Statistiken sprechen ja dann auch ein bisschen für sich, ne?
Naja, erste Halbzeit mega Glück gehabt, dass man da nicht 3, 4, 5 Dinger reingekriegt hat. Wie das 1-0 zustande kam zur Pause, ein großes Kopfschütteln in Elversberg. Auch im Frost haben alle noch es hinbekommen, den Kopf von links nach rechts zu bewegen und zu sagen, was ist das denn, wieso führt hier der VfL Bochum mit 1-0? Ja, weil Pannewig getroffen hat und die anderen nicht. Mega Dussel gehabt, erste Viertelstunde nach der Pause. War auch noch Elversberg am Drücker, dann fiel das 1-1 und dann tröpfelte das Spiel im Prinzip so dahin, weil bei Elversberg so ein bisschen die Kraft ausging und umgekehrt der VfL Bochum sich nach der Umstellung auf eine Fünferkette dann defensiv zumindest auch stabilisiert hat und am Ende 1-1 und es war keiner so richtig glücklich, aber auch keiner so richtig unzufrieden. Mhm. Am ehesten zufrieden war sicherlich der VfL Bochum, da den Punkt mitgenommen zu haben, weil Elversberg auch einfach eine richtig spielstarke Mannschaft ist, das muss man einfach sagen. Ich war ja da zum ersten Mal in Elversberg, einfach ein Dorf, ja, faszinierend. Dann ist da so ein Stadion am Berg, ist im Bau, eine Tribüne fehlt noch, ja, nichts erinnert irgendwie an Profifußball und dann spielt er aber eine Mannschaft, die für mich ja mit den besten Fußball spielt in der zweiten Liga und das ist wirklich Hut ab vor der Arbeit da in Elversberg. Die hätten gestern den Sieg verdient gehabt, keine Frage.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Das war ein sehr glückliches Unentschieden, um auf deine Frage zurückzukommen, ob man da von Glück sprechen kann. Kann man schon, wenn man in der ersten Halbzeit innerhalb von 2 Minuten, 3 Minuten 2 Lattenkracher kassiert, ja, und die nicht hinter die Linie fallen, dann ist das natürlich irgendwie Glück. Trotzdem hat der VfL couragiert gekämpft. Das kann man denen, wenn man denen was vorwerfen kann, dann das nicht. Das haben sie gut gemacht. Man hat immer gegen den Ball gekämpft und Elversberg hat einfach das Spiel gemacht. Und so fair muss man dann auch sein und sagen, dass Elversberg einfach dem VfL teilweise schwindelig gespielt hat und dass man dann in Führung geht. Erstmal Glückwunsch, Mats Pannewig, das längst überfällig, das Tor. Gut gemacht, sauber gemacht. Das rettet einen dann so ein bisschen den Arsch in der ersten Halbzeit. Dann zweite Halbzeit kommt man auch nicht unbedingt besser raus. Elversberg macht das 1-1 und ich glaube, man ist am Ende so ein bisschen von den letzten 10, 15 Minuten getäuscht, weil man dann denkt, ah, da hätte noch das 2-1 fallen können. Ja. 2 große Chancen, Callum Marshall. Wenn er den einen querlegt oder wenn er 10 Zentimeter größer wäre in der letzten Aktion, dann könnte das sogar noch der Sieg werden. Und ich glaube, da ist man dann so ein bisschen, geht man mit einem falschen Gefühl raus, weil man denkt, ja, da hätte vielleicht noch der Sieg drin sein können. Aber wenn man sich die Statistik, ich habe mir die extra aufgeschrieben, weil ich finde es wirklich faszinierend. 1,8 Expected Goals Elversberg, 0,4 VfL Bochum, 22 Torschüsse Elversberg, 7 VfL Bochum, 9 Ecken Elversberg, 2 VfL Bochum, 63% Ballbesitz, kann man eigentlich immer so weitermachen. Und von daher kann man mit dem einen Punkt da sehr zufrieden sein und trotzdem auch jetzt nicht nur vom Glück sprechen. Also da waren auch Aspekte bei, wo der VfL sich auf die Schulter klopfen kann.
Im Endeffekt, wenn es noch zum 1-2 Auswärtssieg gekommen wäre aus VfL-Sicht, das wäre dann auch für Elversberg ein sehr gebrauchter Tag gewesen, für uns ein sehr glücklicher in dem Fall, aber
wäre auch nicht verdient gewesen, hat auch Uwe Rösler, war wieder sehr fair in seiner Analyse, also hat er auch gesagt, nicht verdient gewesen.
Ja.
Natürlich die Frage, warum spielt Bochum gegen Darmstadt? Klar, zu Hause, Heimvorteil, aber das allein erklärt ja auch nicht immer alles. Durchaus dominant, also wenn ich an die zweite Halbzeit denke gegen Darmstadt, dann war es ja nicht ganz, aber fast so wie Elversberg jetzt gegen Bochum. Da hat ja nur der VfL gespielt und einen richtig erfrischenden Offensivfußball gespielt. Haben wir ja auch alle gelobt und hatte es auch kommentiert. Das macht richtig Spaß. Und jetzt bekommen sie nach vorne kein Bein am Boden, in der ersten Halbzeit zumindest. Erst nach hinten raus. Und ja, woran lag das? Ne? Sie waren immer so ein bisschen zu spät, sind zwar unheimlich viel gerannt, aber meistens halt hinterher gerannt und nebenher gerannt. Sie haben hinten nicht richtig verschoben. Das ist ein Trainingsschwerpunkt, den Uwe Rösler jetzt schon seit Wochen setzt. Da gab es eine ganz lustige Szene in dieser Woche im Training, in der letzten Woche. Da hat Uwe Rösler sich den Ball unter den Arm genommen, ist nach links gerannt, ist nach rechts gerannt, ist wieder nach links gerannt, hat immer geschrieben, verschieben, verschieben zur Viererkette, ja, damit die endlich mal mitgehen. Ne? Und das hat aber wieder nicht wirklich geklappt in Elversberg. Ja, die Innenverteidiger bleiben in ihrer Box, die Außenverteidiger stechen nicht richtig vor, rücken nicht richtig raus. Die Außenstürmer sind dadurch komplett in der Defensive gebunden und können nach vorne überhaupt keine Wirkung mehr entfalten. Und wenn dann auch noch beide, Farid Alfa-Ruprecht und Jelvetjen auf der anderen Seite, aber insbesondere Farid Alfa-Ruprecht, so einen schlechten Tag erwischen und überhaupt kein Land sehen, irgendwann auch so ein bisschen das Verteidigen, ehrlich gesagt, einstellen, dann wird es halt schwierig. Ne? Und da ist der VfL Bochum noch lange nicht da, wo Uwe Rösler ihn sehen will. Und gerade in der Innenverteidigung sehe ich da auch ein Qualitätsproblem, das muss man auch sagen. Rösler sagt, Mut und Selbstvertrauen fehlen. Hinzu kommt meines Erachtens dann auch ein Stück weit fußballerische Qualität. Da fehlt die Ruhe am Ball, da fehlt die spielerische Klasse. Dann den Ball von hinten heraus auch mal ruhig spielen zu können.
Das ist ja auch das, was wir letzte Woche schon angesprochen hatten, dass vor allem die Innenverteidigung im Moment so ein bisschen wie festgewurzelt wirkt. Das genau. Ist dann in der Box, ist das an sich solide, klar. Ja. Und das sind ja auch zwei Kerle wie Bäume. Ja,
defensiv kloppen sie okay. Ganz gut raus und sind oft dran, aber wenn sie selber den Ball haben oder auch unbedrängt dann den Ball nach vorne preschen.
Mir ist das zu undynamisch.
Vitek auch.
Mir ist das gestern. So undynamisch und das ist genau das, was Ralf gerade gesagt hat. Das wirkt sich dann nach vorne hin aus. Gestern hatte man eigentlich effektiv über die Flügel kaum eine Aktion beim 1-0. Dann macht es der Außenverteidiger. Es kommt auch nicht über die Flügel, so wirklich. Ne? Und macht dann Morgalla die gute Flanke. Aber dass man mal einen Konter über die Flügel gefahren ist, sodass man wirklich auch mal einen Spielaufbau hatte, wo man dann nach außen schiebt und dann auch von da irgendwie den Ball mal auf Philipp Hofmann bringt, eigentlich gar nicht stattgefunden, eben weil man sehr tief stehen musste. Aber auch da, Hut ab, Elversberg hat auch halt auch sehr hoch gepresst. Man wurde in die eigene Hälfte gedrängt. Das haben die einem sehr schwer gemacht. Und deswegen denke ich, dass es eigentlich gut ist, dass das ein Spiel ist, was sehr früh in der Rückrunde stattgefunden hat, weil Uwe Rösler will das Spiel mehr in die eigene Hände holen. Man will mehr den Spielaufbau selber machen. Und jetzt hat man gesehen, wie das ist, wenn der Gegner das komplett an sich reißt. Und man war halt so ein bisschen überfordert mit der Situation. Und ich glaube, wenn man das jetzt mal nimmt, das gut analysiert, ein Learning draus schafft, dann kann man das im kommenden Saisonverlauf besser abfangen. Umso besser, dass man da jetzt mit einem blauen Auge davon gekommen ist.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Wäre jetzt schon schön, einiges zu trainieren und nochmal anzugehen, zu verbessern vor dem Derby, wobei es da ja auch Streit drüber gibt. Auch darüber wollen wir gleich auf jeden Fall noch sprechen. Ganz, ganz kurz noch ein kleines Personal-Update. Oder Wissensstand-Vergleich so ungefähr. Eine Nachricht aus der letzten Woche, die irgendwie ja auch eine Erleichterung war für viele. Michael Obafemi-Leihe wurde abgebrochen. Ist jetzt wieder...
Hat man kommen sehen, würde ich sagen. Dass das kein Match made in heaven war, der VfL und Michael Obafemi. Das war ja eigentlich von vorne rein... Klar, das hat sich relativ schnell abgezeichnet, dass da einige Stellschrauben gedreht werden müssten. Wurden, glaube ich, seitens des Vereins auch. Der wurde nicht mit Samthandschuhen angefasst, aber es ist vielleicht auch dann genau das Richtige, das so früh wie möglich abzubrechen. Zurück in England. Ich meine, man kann ihm nur das Beste wünschen.
Burnley musste halt mitspielen, war ja ausgeliehen von Burnley und die mussten erstmal einen neuen Club finden dann für ihn. Das haben sie dann geschafft und dann war der Weg frei, dass er in Bochum keine Rolle mehr spielt unter Uwe Rösler.
Und auch.
Ist ja schon seit Wochen und Monaten klar. In Blackpool spielt er jetzt dritte Liga, League One in England. Kam direkt zum Einsatz, also unterm Strich Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
Sehr gut. So, dann gibt es ja immer noch Gerüchte um Felix Pastlak. Passiert das noch, dass er geht?
Ich gehe nach wie vor davon aus, dass es noch passiert tatsächlich. Es hakt daran, also Felix Pastlak will zu den Hibs, zu Edinburgh, haben wir jetzt schon vor 2-3 Wochen immer mal wieder berichtet. Da sind sich eigentlich auch alle Beteiligten einig. Auch der VfL Bochum ist bereit, ihn abzugeben. Auch da ist alles eigentlich geregelt soweit. Einziger Haken, der VfL Bochum ist eben noch nicht soweit bereit, ihn abzugeben, solange es keinen Ersatz für ihn gibt. Uwe Rösler hält viel von Felix Pastlak. Er hat ihn auch jetzt wieder eingewechselt, hat ihn auch gegen Darmstadt eingewechselt. Kaspar Kuschierski, das Talent, das nachrückt, sieht er noch nicht so weit, dass er auf Strecke für Leandro Mogalla als Rechtsverteidiger spielen kann, wenn Mogalla mal was passiert oder auch als Option zum Einwechseln. Der VfL arbeitet daran, noch einen Rechtsverteidiger auch mit Blick auf die kommende Saison dann schon bereits zu holen. Man ist dran, ob es passiert, ich tue mich da jetzt gerade schwer mit der Prognose, ist offen, aber ich, wenn ich einen Tipp abgebe, ich sage, das klappt noch und man wird dann Felix Pastlak da auch keine Steine in den Weg legen, dass er dann frühzeitig nach Edinburgh wechseln kann.
Muss man ihn ja auch nochmal loben, also ich finde, man muss ihn da loben, weil selbst wenn ein Spieler den Verein verlassen will und auch irgendwie schon die ersten Schritte eingeleitet worden sind, sich trotzdem noch so reinzuhängen, ist nicht selbstverständlich. Und auch gestern, auch wenn es kein brillantes Spiel war, einsatztechnisch war das wieder top. Auch wieder gut mit nach vorne gearbeitet. Hat ja auch noch den Torschuss. Wenn er da mal ein paar Kilo mehr reinlegt, dann.
Kurz vor Schluss war der wieder Fuchsteufelsbild. Genau. Ne? Das habe ich schon mal gesagt. Das ist einer der Spieler auch im Training, die sich so richtig aufregen, die so richtig aufgehen, wenn ein Abschluss scheitert oder der letzte Pass nicht kommt. Der ist mit vollem Herzen da auf dem Platz dabei. Er macht den Fehler vor dem 1-1. Er hat das Pech, dass sein Fehler bestraft wird mit dem Tor. Andere Fehler wurden mit dem Lattenschuss bestraft. Bei ihm war er drin. Klar, schlecht verteidigt in der Situation. Dann aber gepusht auch nach vorne. Ja. Mehr nach vorne gebracht als die anderen über außen. Insofern war solide Leistung von Felix Pastlak trotz dieses Fehlers vor dem Gegentor. Und
ja, ist nicht selbstverständlich, dass er sich so reinhängt. Sollte es eigentlich sein? Weil dafür wird er ja bezahlt.
Ja, aber es ist auch immer üblicher, dass Spieler dann aus Protest zu spät zum Training kommen, gar nicht zum Training kommen, sich krank melden und unterperformen. Und das ist er halt nicht der Typ für. Und das muss man halt auch wertschätzen.
Ja,
das ist
so. Absolut. Dann kommen wir zum Thema, was uns alle beschäftigt die Woche jetzt noch. Am Samstag steht das Rückspiel an. Zu Hause Anna Kastropa gegen die Schalker, die das kein Derby nennen wollen. Das ist ja so eine elende Diskussion. Da möchte ich gar nicht, sonst werde ich mich wieder aufregen. lass uns lieber ein bisschen.
Also manche sagen wenigstens noch kleines Derby, ne? Glaube ich.
Aber auch das, mein Gott.
Aber selbst das.
Per Definition, naja, okay.
So, für den VfL großes Derby, großes Derby.
Absolut, absolut. Und gerade mit der Niederlage auf Schalke im Hinspiel hat das irgendwie sowieso nochmal eine andere Bedeutung. Und da kommt jetzt noch dazu, bei Schalke ist der Messias ja jetzt angekommen, offenbar.
Ja. Messi 2.
Genau. Mhm. Und Dzeko hat am Wochenende gegen Lautern auch direkt mal gezündet, eingewechselt worden, Tor gemacht. Am zweiten irgendwie halb noch den Fuß mit dran und so. Die Schalke haben sehr, sehr große Hoffnung in ihn. Wie kriegen wir ihn in den Griff? Aus VfL-Sicht.
Naja, also erstmal zum Spiel gestern. Bitter für den VfL, dass dann noch der Ausgleich fällt. Ich glaube, momentumtechnisch ist das nicht gut. Ich glaube, das fühlt sich an wie ein absoluter Sieg für die Schalker und das nehmen die jetzt mit in diese Woche. Aber egal, ne, kannst nicht gegen machen. Dzeko wird, glaube ich, nur hinten raus eine Rolle spielen. Das war jetzt auch gegen Kaiserslautern der Fall. Der Mann ist
39. Aber es kann ja reichen.
Das kann reichen, aber der Mann ist 39. Ich glaube, man muss vorher das Spiel in trockene Tücher bringen. Weil klar, das hat er gezeigt, er hat eine absolute Qualität vorm Tor, der kann Tore schießen. Aber ist auch nur ein Stürmer, ist auch nur ein Spieler. Wenn man die Abwehr jetzt mal in den Griff bekommt, ihn gut zustellt, ihm nicht die Räume gibt, dann mache ich mir da nicht so die Sorgen drum. Ich mache mir eher Sorgen um die 60 Minuten, die da vorkommen werden, weil ich glaube, dass da das Spiel ja entschieden wird oder zumindest schon mal in die richtige Richtung geleitet wird. Von daher, ja, Jaco, ja, ich muss auch sagen, der Hype geht mir mittlerweile so ein bisschen selber persönlich auf den Geist. Ist auch nur ein Mensch, kocht auch nur mit Wasser und das sollte der VfL sich gar nicht drauf einlassen, auf dieses Gehabe. Das sollte den als Stürmer behandeln, einen guten Stürmer, qualitativ sehr guten Stürmer, aber auch nicht mehr.
Definitiv, und ich erwarte natürlich einen VfL Bochum, der das Heft wieder in die Hand nimmt gegen Schalke, die bekanntlich jetzt nicht die große spielstarke Mannschaft ist, sondern sich da unheimlich schwer tut, hat ja jetzt auch dreimal in Folge nicht gewonnen. Ja, beim Dzeko-Hype geht das ein bisschen unter. Was auch ein bisschen untergeht, ist, dass noch ein Neuer kommt, Ljubicic. Mal sehen, wie fit der ist. Gut möglich, dass der auch von Beginn an spielt. Bei Dzeko bin ich mir noch nicht so sicher, ob er nicht vielleicht sogar startet nach der Nummer. Noch eine Trainingswoche. Also nach dem, was man bisher gesehen hat diese Saison, ist das mit Abstand der beste Schalker Stürmer. Ja. Das Tor macht da wirklich überragend, das muss man sagen. Das muss man den Schalkern und Edin Dzeko dann auch lassen. Ist jetzt der älteste Torschütze in der zweiten Liga aller Zeiten. Mal eben nach ein paar Minuten. Ja, aber heizt das Spiel ja auch noch mehr ein bisschen schön an, hat noch ein bisschen Glamour dabei, ne? Ein bisschen Starfaktor. Aber wie gesagt, es wird für den VfL Bochum ja nicht nur darauf ankommen, Edin Dzeko aus dem Spiel zu nehmen, sondern das Spiel zu machen, wieder mutiger, überzeugter nach vorne zu spielen. Und der VfL hat viel Offensivqualität, die leider in Elversberg jetzt brach lag. Gegen Darmstadt aber konnte man sie sehen. Es waren auch noch einige starke Spieler, aus meiner Sicht starke Individualspieler auf der Bank, die gestern gar nicht gespielt haben. Das war sicherlich auch taktisch geschuldet, weil man halt auch umgestellt hat auf Fünferkette und dann offensiv gar nicht mehr so viel wechseln konnte. Gerrit Holtmann ist wieder da, hat im Hinspiel auch getroffen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, das 1-0 gemacht, ja. Ne? Unnötig verloren, immer noch ärgerlich, aber gut. Moritz Kwarteng ist da, Kochi Miyoshi, den ich seit Wochen erwarte. Ich weiß nicht, warum er gar nicht gespielt hat. Ich würde mir wünschen, er legt mal los. Statt einem Farid Alfa Ruprecht zum Beispiel. Auch Kielwetjen hat sich nicht angeboten gestern. Also ich könnte mir vorstellen, dass Uwe Rösler die Flügelposition da neu besetzt. Ja, und dann gilt es halt, diesen Druck zu entfachen, wie in der zweiten Halbzeit gegen Darmstadt. Und dann ist Schalke mittlerweile, das hat man ja gestern gesehen, auch hinten durchaus anfällig. Also bei aller Stabilität in der Defensive, die sie bisher ausgezeichnet hat, die auch immer noch ein gutes Stück vorhanden ist. Aber es gibt eine Möglichkeit, gegen Schalke mit der guten Offensive, die Bochum potenziell hat, die auszuhebeln und dann in Führung zu gehen und dann vielleicht noch eins zu machen. Und dann muss man sehen, dass man es nicht wie Kaiserslautern macht und am Ende noch zwei kriegt.
Ja, ich meine, das genau, weil du sprichst es an, Kaiserslautern, die haben es ja gut gemacht. Ne? Die haben das Spiel gemacht und das hat Bochum in der Hinrunde eigentlich auch gemacht. Also, das so kriegst du Schalke. Ja. Ne? Du musst den Ball haben, du musst Ballbesitz haben, du musst das gut verwalten und du musst vorne die Tore machen. Das war ja auch so ein bisschen der Knackpunkt, logischerweise, in der Hinrunde. Wenn eine Elfer drin ist, ach gut, will ich gar nicht mit anfangen. Ne? Aber man muss effizient sein, man muss das nutzen. Und ich finde, es wird nicht, ich erwarte nicht das Spiel wie jetzt gegen Elversberg. Elversberg ist eine spielstarke Mannschaft.
Nein,
Schalke
ganz
nicht.
Anderes Spiel.
Schalke ist robust, Schalke geht auch mal auf den Konter. Und da musst du dann hellwach sein. Ne? Also auf der einen Seite offensiv Druck machen, ohne Ende, Tore machen. Und dann, wenn der Umschaltmoment kommt, schnell wieder hinten sein. Und da ist dann wieder Verschieben angesagt, da sind dann wieder die Außenverteidiger gefragt. Da braucht Maxi Wittek einen besseren Tag als gegen Elversberg.
Definitiv.
Und
auch
dann
sehr schwach gestern. Also ähnlich wie gegen Darmstadt. Erste Halbzeit, linke Seite mit Farid und Wittek hat nicht funktioniert. Ja. Und deswegen erwarte ich da auch eine Änderung, auch eine personelle Änderung. Das kann man jetzt eigentlich nicht das dritte Mal machen.
Ja.
Rockneberg kam rein, hat es defensiv solide gemacht. Ich erwarte trotzdem, dass Führungsspieler Wittek gegen Schalke da wieder um Platz geht. War ein bisschen angeschlagen an der Schulter, ist aber nichts Wildes übrigens. Der sollte morgen wieder am Trainingsplatz stehen, ist bereit für Schalke. Wie überhaupt alle bereit sind, das ist auch noch ein Pluspunkt für Bochum.
Ja, und alle haben Bock.
Alle haben Bock,
ja.
Vor allem Mats Pannewich. Aussortiert bei Schalke. Jetzt erste Tor gemacht, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Herzlichen Glückwunsch nochmal an Mats Pannewich.
Doch, ganz kurz, genau.
Ganz kurz, ja, hat er gut gemacht gegen Jamarano gedreht. Wurde Zeit, hat er sich echt verdient mit seinem Einsatz, ist gestern auch wieder unheimlich viel gerannt, 12,5 Kilometer, für Rösler ist er ja sowieso einer der besten Mittelfeldspieler der Liga jetzt schon, jetzt schießt er ein Tor, soll er direkt mal eins folgen lassen.
Ich glaube, der wacht heute Morgen mit dem breitesten Grinsen auch auf. Ja,
ja, genau. Es ist auch halt einfach eine Last, die da von einem fällt, weil er hatte wirklich, also das ist ja auch das Einzige, was man ihm wirklich auch vorwerfen konnte im Laufe der Saison, dass er seine Chancen nicht macht. Und er hatte viele gute Chancen und jetzt ist endlich mal, und das war ja keine große, das hat er sich selbst erarbeitet, das war jetzt kein Tap-In, das hat er technisch wunderbar gemacht.
Ja.
Und ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch einfach mal so ein bisschen Last von den Schultern. Ich hoffe, das kann er mitnehmen, ich hoffe, er kann dann ein bisschen befreiter aufstellen und nicht diesen Druck haben, endlich mal ein Tor zu schießen.
Ja.
Kehrt denn der Pechvogel vom Hinspiel gegen Schalke zurück, Kevin Vogt? Oder welche Abwehr löst es?
Nee, ich denke, die Abwehr bleibt jetzt bestehen. Die müssen weiter daran arbeiten, dass sie besser werden im Verschieben. Kevin Vogt war ja jetzt auch noch nicht im Kader. Er hatte ja im Trainingslager, hatte ich zuletzt mit ihm gesprochen, auch gesagt, er ist noch nicht bei 100%. Mhm. Das ist er auch jetzt noch nicht. Sonst wäre er zumindest im Kader. Perspektivisch sehe ich ihn schon, zumindest wieder im Kader, vielleicht auch in der Mannschaft, weil er eben spielerisch schon der Beste ist. Ne? Das ist ja das, was wir eben moniert haben, dass es spielerisch von hinten heraus nicht so gut läuft. Wenn er im Zweikampf, wenn er aufmerksam ist, sein Tempo-Defizit ist bekannt. Allerdings, Rompf ist jetzt auch nicht der Schnellste. Werden wir sehen. Aber jetzt gegen Schalke rechne ich noch nicht mit Kevin Vogt, zumindest nicht in der Startelf.
Okay, sollen wir da mal tippen?
Tippspiel.
Erstmal gratulieren wir euch zu euren Tipps wieder. Bochumer Junge und Martin Kehl haben beide 1-1 für den VfL getippt, also für das Spiel des VfL. So, ich sehe es mal auch für den VfL, genau. Und wie das ja in der Tipprunde ist, wenn ihr das VfL-Ergebnis richtig tippt, dann zählen die Punkte doppelt und damit hat man immer eine sehr gute Chance auf den Spieltagssieg. Wie in eurem Fall 26 Punkte erreicht. Glückwunsch dazu. Schreibt uns gerne Mail mit Adresse und so weiter und so fort. Dann kommen die Schals bei der nächsten Gelegenheit. Ganz sicher. Wirklich. lass uns doch mal gucken, dass ihr mir den Satz vervollständigt. Der VfL holt sich die Derby-Revanche zu Hause, weil?
Ja, weil alle fit sind, alle heiß sind, weil der VfL Heimspiel hat und weil er spielerisch auch besser ist als der FC Schalke 04. Bin ich fest von überzeugt. Alle fit und auch keiner gesperrt. Wir hatten ja das Thema, 6 gelbe Karten. 6 Spieler waren mit 4 gelben Karten vorbelastet ins Elversberg-Spiel gegangen. So, keiner hat eine gelbe Karte geholt. Ob das Schalke-Spiel da schon im Hinterkopf eine Rolle spielte, wer weiß. Auf jeden Fall sind alle bereit. Und bei Schalke fehlt Kurucay, glaube ich, hinten gelb gesperrt. Auf jeden Fall schon mal auch eine kleine Schwächung. Aber wie gesagt, Bochum wird auch ein Tick heißer sein, sage ich. Und dieses Spiel nach 4 Unentschieden in Folge gewinnen.
Ich gehe auf letzte Woche ein und sage, weil das Ruhrstadion brennen wird. Ich glaube, dass man da gar nichts zu sagen muss. Ich glaube, dass gegen Schalke die Stimmung top sein wird. Ich glaube, dass es unfassbar laut sein wird. Ich glaube, dass bei jeder Grätsche, bei jedem geholten Ball die Hütte explodieren wird. Ich glaube, das wird Eindruck machen, auch bei den Schalkern, die ja auch ein gutes Publikum gewohnt sind. Von daher, das ist Faktor 1. Faktor 2, glaube ich auch, dass die Schalker so langsam auch ein bisschen den Druck von hinten spüren. Die sind da nicht mehr in Stein gemeißelt auf Platz 1. Das ist, glaube ich, noch 2 Punkte Abstand.
2 Punkte vor auf Darmstadt, ja.
Deswegen, die brauchen den Sieg und müssen mit dem Druck erstmal umgehen. Und der VfL, der hat sich jetzt so ein bisschen da im Mittelfeld festspielen können, können eigentlich befreiter aufspielen. Und deswegen glaube ich, dass der VfL, soll ich direkt tippen?
Du? Wie du magst?
Ich nehme den Standardtipp weg. Ich nehme 2-1 für den VfL.
Okay.
2-1 hätte ich auch gar nicht gesagt.
Ja, das
ich sag
ich.
1-0.
Oha.
1-0.
Steht.
Und ich hatte ja, da darf ich mich mal selber loben, ausnahmsweise, Entschuldigung. Ich hatte ja gesagt, nach der Winterpause Punkt gegen Darmstadt, Punkt in Elversberg und dann Heimsieg gegen Schalke. Dann ist der Start geglückt. Und
bis jetzt
sieht doch
zwei.
Ganz gut aus.
Wenn du dich als Orakel erweist, von mir aus. Ja, die Stimmungsdiskussion können wir auf jeden Fall nächste Woche nochmal aufmachen, beziehungsweise dann bin ich auch sehr sicher, wird die sehr positiv pro Ostkurve / ganzes Stadion ausfallen. Das ist natürlich dann auch ein Ausnahmespiel am Samstag. Wir behalten das natürlich im Auge. Ihr habt letztes Mal sehr fleißig kommentiert, was die Stimmung angeht, auf jeden Fall. Schauen wir mal. Wie auch die Ultras, auch das habt ihr viel kommentiert, wie die dann ihre Fangesänge durchziehen oder eben sich auch anpassen der aktuellen Stimmung. Mein Tipp fehlt noch.
Ja.
Ich sag noch mal, ein Torspektakel. Oh. Wie ich schon in
Torspektakel Darmstadt gegen Schalke, das wäre ja auch mal was.
Ja, 3-2. So. Oh.
Gut.
Ich glaube,
da liegen die Nerven blank.
Ja, ja. Ich würde alle Tode sterben in der Ostkurve am Samstag. Aber euch geht's wahrscheinlich ähnlich. Dann lasst uns einfach Spaß haben am Samstag. Die Daumen drücken. Danke euch fürs Zusehen und Zuhören. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn euch irgendeine Folge gefällt, dann liked doch die Folgen gerne. Gebt einen Daumen nach oben. Und neu ist jetzt übrigens, dass ihr auch ein super Like quasi geben könnt, ein Hype. Und das geht, indem ihr einfach die Folge liked und dann nochmal nach links wischt. Und dann wissen wir, dass das sehr, sehr gut bei euch angekommen ist. Und das würde uns freuen. Ja.
Hype im Ruhrstadion.
Hype auf
und
YouTube
Hype auch
gerne.
Hier.
Dann bis nächste Woche, liebe VfL-Fans. Macht's gut.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.